ARD Sounds.
Polizistinnen und Polizisten treffen bei ihren Einsätzen immer wieder auf Menschen, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden. Manchmal enden diese Einsätze tödlich. Medard Mutombo stirbt, nachdem er von der Polizei in Berlin in Gewahrsam genommen wurde. Sein Bruder ist überzeugt, hätten die Beamten Medard nicht brutal auf den Bauch gelegt und gefesselt, könnte er heute noch leben. Alexa Höber vom NDR hat zu diesem und weiteren Fällen recherchiert. Sie erzählt uns heute, warum die Polizei Techniken anwendet, vor denen sogar die Fachstelle zur Verhütung von Folter warnt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai. Hallo Alexa.
Ja, hallo Nadja. Hi. Am Rande von Berlin liegt ein Haus, das ist so sehr lang gestreckt, hat eine gelbe Fassade. Und in diesem Haus wohnen wohnungslose Menschen. Und da lebte auch Medard Mutombo. Das ist ein Mann, der aus dem Kongo ursprünglich nach Deutschland gekommen ist. Und er hatte psychische Auffälligkeiten und sollte in eine geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses gebracht werden. Und da wurden Polizeikräfte hinzugezogen. Nach meiner Recherche ist es so gewesen, dass sie eigentlich keine Erlaubnis hatten, diesen Raum zu betreten, außer es besteht unmittelbare Gefahr. Die Tür wurde zu diesem Raum aber aufgemacht. Der Betreuer, der auch Französisch sprach, stand draußen auf dem Flur. Das ist wichtig zu wissen, weil Medard Mutombo kein Deutsch verstand, sondern auf Französisch nur, man sich mit ihm unterhalten konnte. Der blieb dann aber draußen auf dem Flur. Und in diesem Raum ist es dann wohl zu einer tumultartigen Situation gekommen, in der die Polizisten versucht haben, Medard Mutombo auf dem Boden zu bekommen und zu fesseln.
Und warum haben Sie das versucht und wie genau sind Sie da vorgegangen?
Also es liegen mir Dokumente vor, unter anderem Zeugenvernehmungen der Berliner Polizei. Und die haben sehr viele Menschen, die bei diesem Polizeieinsatz dabei waren, quasi vernommen. Und aus diesen Aussagen kann ich die ganze Geschichte ein bisschen rekonstruieren. Ich habe mich vor allen Dingen damit beschäftigt, als Medard Mutombo aus diesem Raum rausgebracht wurde, vorne auf den Rasen. Und zwar hat eine Zeugin ausgesagt, er sei wie aus dem Haus rausgeflogen, also auf den Rasen geschmissen worden von den Polizeibeamten. In der Bauchlage war er dann auf dem Rasen. Und dann haben mehrere auf seinem Rücken gekniet. Und es soll auch ein Knie in dem Nacken gegeben haben. Und das weiß ich, weil es eine Zeugenvernehmung gab und ein Polizeibeamter ausgesagt hat, er ist dazugekommen, hat das gesehen und hat gesehen, dass dem Medard Mutombo langsam die Luft ausgeht, so hat er es beschrieben. Und hat seine Kollegen mehrfach aufgefordert, von dem Mann runterzugehen, weil ein lagebedingter Erstickungstod eintreten könnte. Also, dass dieser Mann verstirbt. Und er hat gesagt, er hat auch die körperliche Anspannung gesehen. Der Mann hat am Anfang sehr doll gerufen und geschrien. Und man sah so die Adern und die Sehnen, hat er gesagt, in der Zeugenvernehmung. Was dafür spricht, dass er sich sehr doll in einem Kampf gegen diese Polizeibeamten gewehrt hat, weil er auch eine Psychose hatte, ne? Eine Schizophrenie. Und es hat quasi eine Kampfhandlung gegeben. Ja, dann gab es wohl so eine Art letztes Aufbäumen. Also das ist halt typisch, dass die Menschen, die dann halt eigentlich Todesangst bekommen, sich nochmal versuchen zu wehren. Und danach war es auf einmal vorbei sozusagen. Also dann lag Medard Mutombo einfach regungslos auf dem Rasen. Und dann mussten natürlich Reanimationsmaßnahmen beginnen.
Und sind die geglückt? Also konnte er wiederbelebt werden?
Er wurde zunächst wiederbelebt, ist aber ins Koma gefallen und wurde dann ins Krankenhaus gebracht, hat auch das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Und nach einigen Wochen wurden die Maschinen abgestellt.
Das heißt, er ist gestorben?
Er ist gestorben.
Du hast mit verschiedenen Menschen für deine Recherche gesprochen. Wie waren denn die Reaktionen auf diesen Vorfall, also auch aus dem persönlichen Umfeld von Medard Mutombo?
Ja, ich hatte die Möglichkeit, Mutombo Mansamba zu treffen. Das ist der Bruder des Verstorbenen. Im Rahmen der Recherche habe ich bemerkt, dass er sich an eine Beschwerdestelle gewandt hatte und konnte über diese Beschwerdestelle den Kontakt aufbauen zu ihm. Und er ist ein Mann, der hier zum Studium nach Deutschland gekommen ist, zwischendurch auch wieder im Kongo war und sich um seinen Bruder gekümmert hat. In den ersten Interviews hat er gesagt, das muss wohl irgendwie eine Panne gewesen sein. Das können doch unsere deutschen Polizisten jetzt nicht machen. Das ist wahrscheinlich irgendwie aus Versehen passiert. Und dann hat er sich aber mit dieser Thematik ein bisschen intensiver beschäftigt und hat festgestellt, dass es diese Fälle einfach häufiger gibt.
Die Polizei wirbt, wir sind eure Freund und Helfer. Aber ein Freund und ein Helfer tötet ja nicht. Ab dem Moment, dass ein Freund oder ein Helfer anfängt, andere zu töten, dann heißt hier, ist etwas nicht in Ordnung.
Das ist ein sehr starker Vorwurf an die Polizei, den Medard Mutombos Bruder hier macht. Verständlicherweise, aber er ist natürlich auch extrem emotional involviert. Hältst du es denn für denkbar, dass sein Bruder aufgrund des Vorgehens der Polizei bei der Fixierung gestorben ist?
Ja, das ist deshalb denkbar, weil es diesen Kampf gegeben hat gegen die Polizisten von Medard Mutombo. Und es ist so, das muss man sich vorstellen, wenn man so eine Kampfhandlung hinter sich hat, als hätte man irgendwie einen Sprint hingelegt, einen 100-Meter-Lauf oder so. Und dann sieht man ja immer, dass die Läufer wahnsinnig erschöpft sind und sich da hinlegen und sehr stark atmen. Das hat damit zu tun, dass die Muskeln dafür sorgen, dass sehr viel Milchsäure im Blut ist. Das nennt man auch Laktat. Und diese Milchsäure, das muss quasi durch sehr viel CO2, was man abatmet, so wie eine Art neutralisiert werden, sonst übersäuert der Körper. Und das ist einfach ein klassischer Fall für einen lagebedingten Erstickungstod, dass vorher Kampfhandlungen stattgefunden haben, die Muskeln sehr angestrengt waren, dann diese Übersäuerung des Körpers eintritt und dann die Person auf dem Bauch liegt und das CO2 nicht abatmen kann.
Und das alles passiert durch diese, was die Polizei Fixierung in Bauchlage nennt.
Ja genau, also das ist halt das Problem. Wenn man eine Person jetzt fesselt, das ist ja zulässig, wenn sie zum Beispiel sich selbst gefährden könnte oder Polizeibeamte angreift oder zu fliehen droht. Und dann kann man ja auch eine Fesselung und Fixierung kurz in Bauchlage machen und muss es ja vielleicht sogar auch. Vielleicht geht es ja nicht anders. Aber danach muss das CO2 abgeatmet werden können. Und vor allen Dingen, wenn die Person, die das nicht eingesehen hat, dass sie jetzt gefesselt wird, sich mit sehr viel Kraftaufwand dagegen gewehrt hat. Und das ist dann so wichtig, dass diese Person sofort in Seitenlage gebracht wird oder in die sitzende Position, damit halt der Brustkorb frei ist und die Bauchatmung funktioniert. Und wenn das nicht passiert, dann droht ein Herzstillstand.
Was sagt die Polizei dazu, wie Medard Mutombo da ums Leben gekommen ist?
Ja, die sagt, dass sie mir nichts dazu sagen kann. Also sie kann keine Fragen beantworten, da noch ein Strafverfahren läuft.
Okay. Kannst du uns noch einmal ganz allgemein erklären, wie so eine Fixierung in Bauchlage grundsätzlich funktioniert? Was wird da gemacht?
Es gibt halt die Möglichkeit, dass man Handfesseln benutzt. Die können aus Metall sein, die können auch aus anderen Materialien sein, mit denen man die Hände auf den Rücken fixiert und dann noch die Beine zum Beispiel mit Kabelbinder zusammenbindet. Und dann ist es halt wichtig, dann in die sitzende Position die Person zu bringen. Aber häufig passiert es, dass die Person weiterhin quasi in Bauchlage gehalten wird.
Und warum wendet die Polizei solche Fixierungen in Bauchlage überhaupt an? Weil du hast ja schon beschrieben, das kann ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden.
Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle nach dieser Recherche. Warum wird das so lange gemacht? Obwohl es bekannt ist, welche Gefahren damit verbunden sind.
Würdest du aber sagen, es gibt Situationen, wo das sinnvoll sein kann? Oder?
Doch, absolut. Es ist ja auch nach Bundesgesetz erlaubt, ne? Also wenn die Person versucht zu fliehen, wenn sie sich selbst gefährdet oder einen Polizisten angreift, dann ist es natürlich so, dass diese Situation erstmal geklärt werden muss und es unterbunden werden muss. Das kann ich total gut nachvollziehen. Es geht immer um die Dauer, die diese Maßnahme dauert. Also um die Zeit, in der man diese Person in dieser hilflosen Lage eigentlich lässt, in der die Atmung behindert wird.
Wo in Deutschland wird diese Methode überall angewandt?
Also es gibt ein Bundesgesetz, was das erlaubt und dann natürlich Landesgesetze. Also gefesselt in Bauchlage wird in allen Bundesländern nach meinen Informationen. Und ich habe dann zu Beginn der Recherche angefragt für die Jahre 2024 und 2025, wie häufig das denn stattgefunden hat und wie häufig es gesundheitliche Probleme der fixierten Person gab. Und in wie vielen Fällen das beim Transport ins Krankenhaus passiert ist, vor Ort schon oder auch in den Gewahrsamsräumen. Und die einzelnen Länder haben mir geantwortet, dass man halt dazu keine strukturierten Daten hat, hat Baden-Württemberg gesagt, oder Berlin hat gesagt, ist statistisch nicht erfasst, Hessen auch keine Statistiken, Thüringen hat gesagt, mangels Erhebung können sie keine Angaben machen. Es ist also so, dass es in allen Bundesländern erlaubt ist, aber es gibt keinerlei Datenlage, die zeigt, wie häufig es dann zu gesundheitlichen Problemen gekommen ist nach solchen Vorfällen. Also ich habe mir jetzt ja verschiedene Fälle in unterschiedlichen Bundesländern angesehen und einen Fall besonders intensiv und das hat sich halt in der Stadt Hamburg abgespielt. Und zwar betraf das Mohammed F., der war an einem Abend in einer Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand und es wurde die Polizei gerufen. Also ich habe mir die Gegend auch angesehen, wo Mohammed F. wohnt. Das ist in Heimburg-Billstedt ein Viertel und es ist ein sehr großes Wohnhaus gewesen, ein Hochhaus. Und da hat er sich dann auf dem Balkon befunden, als die Polizeikräfte eingetroffen sind. Und er soll auch eine Metallstange in der Hand gehabt haben. Da gibt es unterschiedliche Angaben, was mit dieser Metallstange passiert ist, ob er damit die Polizisten bedroht hat, ob er sie abgelegt hat. Das konnte ich nicht so richtig verifizieren.
Das heißt, er war in einer Ausnahmesituation?
Ja, er hatte auch Kokain genommen, wie später sich herausgestellt hat. Er wurde auf einem Balkon schon einmal von den Polizisten überwältigt und dann in Bauchlage möglicherweise erstmal in dem Haus auch in einem Fahrstuhl abgelegt. Dann später in ein Polizeikommissariat gefahren und dann weiterhin auf eine Holzpritsche in Bauchlage gelegt. Jetzt muss man noch wissen, dass zwischendurch wohl ein Schlag gegen den Kopf stattgefunden hat. Also ein Polizist hat ohne ersichtlichen Grund wohl gegen den Kopf von Mohamed F. geschlagen. Gegen diesen Polizisten wird aktuell auch ermittelt. Und so ein Schlag gegen den Kopf ist ein Risikofaktor. Es wurde auch später festgestellt, dass er eine Hirnblutung hatte. Die hat wahrscheinlich zu einer Bewusstseinsbeeinträchtigung geführt. Und er lag dann quasi mit den Händen, also mit Metallhandschellen gefesselt und mit Kabelbindern an den Füßen fixiert auf dieser Holzpritsche in dem Gewahrsamsraum. Und in der offenen Tür sollen Polizeibeamte gestanden haben und ihn beobachtet haben. Und die haben irgendwann dann festgestellt, dass seine Atmung flacher wurde. Und dann wurde Rettungsdienst geholt und er wurde reanimiert. Und er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht in Hamburg und ist am gleichen Abend dort verstorben.
Wie bist du denn an die ganzen Informationen gekommen, mit denen du dann versucht hast zu rekonstruieren, wie Mohamed F. gestorben ist?
Es gab zu diesem Tod von Mohamed F. schon parlamentarische Anfragen. Das habe ich dann in meiner Recherche festgestellt. Und zwar gibt es einen Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft, der häufig nach solchen Fällen parlamentarische Anfragen stellt. Das ist Dennis Celik und der hatte auch in diesem Fall schon einige gestellt.
Von der Linkspartei ist der, ne?
Genau. Und ich war mit ihm dann in Kontakt und er hat dann auch weitere Anfragen gestellt. Und es ist so, dass den Abgeordneten auch sehr viel Informationen gegeben werden müssen. Und ich habe dann zusätzlich meine Detailfragen nochmal an die Staatsanwaltschaft in Hamburg geschickt. Und so konnte ich mir quasi aus diesen verschiedenen Quellen das Geschehen zusammenpuzzeln.
Er ist gestorben im Nachgang dieser Fixierung und im Nachgang von diesem Polizeigewahrsam. Wäre es denn möglich, weil du hast auch von diesem Schlag auf den oder gegen den Kopf erzählt, dass auch diese Verletzung vielleicht zu seinem Tod geführt hat?
Das kann ein Risikofaktor sein, also ein Zusammenwirken sozusagen. Also die Tatsache, dass er Kokain genommen hat, dass er in diesem Ausnahmezustand war, also in großer Erregung, und dass er diesen Schlag gegen den Kopf bekommen hat, zusammen mit dieser Bauchlage. Da kann das halt ein Zusammenspiel gegeben haben, was zum Tod geführt hat. Die Staatsanwaltschaft sagt allerdings, es war allein der Kokainkonsum die Ursache möglicherweise für den Tod. Das ist aber nach meiner Recherche sehr unwahrscheinlich.
Warum? Was hast du da vielleicht auch noch für andere Quellen?
Jetzt habe ich mit Herrn Dr. Roos gesprochen, der sich mit diesem lagebedingten Erstickungstod schon sehr lange auseinandersetzt. Dr. Roos ist jemand, der früher als Notarzt gearbeitet hat und er hat gesagt, das Sterberisiko an Kokain allein sei sehr gering. Und zwar die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben betrage 1 zu 353.000. Allerdings sagt er, dass Kokain, die Einnahme von Kokain erhöht halt das Risiko, dass man einen lagebedingten Erstickungstod erleidet.
Wenn man so fixiert wird. Und das heißt ja, die Staatsanwaltschaft sagt, die Drogen waren die Todesursache. Der Experte Dr. Roos, mit dem du gesprochen hast, sagt, nach allem, was ich weiß, was die Studien zeigen, ist das unwahrscheinlich. Gab es denn bei Mohamed F. eine Obduktion und lässt sich aus den Obduktionsergebnissen, falls es die gab, was rauslesen?
Ich konnte die Obduktionsergebnisse jetzt leider nicht 1:1 mir ansehen, sondern ich habe das immer vermittelt bekommen durch die Staatsanwaltschaft, der ich Fragen stelle zu diesem Fall. Und die Staatsanwaltschaft geht halt davon aus, dass es am wahrscheinlichsten das Kokain war und sagt, dass ein lagebedingter Erstickungstod nicht nachgewiesen werden konnte. Im Rahmen so einer Recherche guckt man dann natürlich, was sind so die Experten in diesem Feld, die sich schon sehr lange damit beschäftigen. Und da bin ich auf Professor Thomas Feltes aufmerksam geworden. Der hat schon in den 90er Jahren in den USA sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Da wurden nämlich sehr viele Todesfälle untersucht, die sich im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen ereignet hatten. Und seitdem beschäftigt er sich damit und publiziert auch sehr viel. Und er ist auch Mitglied der Anti-Folter-Kommission des Europarates. Ich habe ja mit Professor Feltes ein sehr langes Interview geführt und er hat gesagt, das Problem ist einfach, dass dieser lagebedingte Erstickungstod nicht so einfach bei einer Obduktion festzustellen ist.
Weil zum einen die Obduktion teilweise sehr lange nach dem Eintritt des Todes stattfindet und man bestimmte nur kurzfristig im Körper messbare Werte dann nicht mehr feststellen kann.
Und du hast schon von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesprochen. Du hast uns davon erzählt, dass Mohamed F. einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat und er ist verstorben. Wird in dem Fall aktuell ermittelt?
Ja, es wird noch ermittelt, aber das ist halt das Problematische aus meiner Sicht, nur gegen den einen Polizeibeamten, der den Schlag gegen den Kopf ausgeführt haben soll.
Und sag mal, du hast vorhin gesagt, Hamburg sei ein Sonderfall im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Warum?
Also in diesem Polizeikommissariat, in das Mohamed F. gebracht wurde, da gibt es verschiedene Gewahrsamsräume. Da gibt es einmal Sammelgewahrsamsräume, dann kleine so schlauchartige Räume, wo nur eine so eine Holzbank ist. Und es gibt aber auch einen Raum, der wird sicherer Raum genannt. Und da ist ein Holztisch, der sieht aus wie aus den 60er, 70er Jahren, also ein sehr, sehr alter Tisch. Und darauf ist ein Gurtsystem, wie man es aus Psychiatrien kennt. Und mit diesem Gurtsystem können quasi beide Arme fixiert werden und beide Beine und auch noch der Bauch. Das nennt sich dann Fünf-Punkt-Fixierung.
Ist diese Fünf-Punkt-Fixierung eine anerkannte Methode für Fälle, wo Leute sich in Ausnahmesituationen befinden, also für die Polizei dann mit solchen Fällen umzugehen?
Also diese Fünf-Punkt-Fixierung, die wird in Psychiatrien gemacht, aber alle, die ich gesprochen habe, sagen niemals in Bauchlage und auch nicht mit so einem Holztisch als Unterlage, sondern das sind halt andere Standards, die da eingehalten werden. Und diese Fünf-Punkt-Fixierung, das sagt ein Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, die soll nicht angewandt werden, sondern nur in bestimmten medizinischen Kontexten mit pflegerischem und therapeutischem Personal, was die Person die ganze Zeit überwacht. Und auch wenn irgendwelche Komplikationen auftreten, die Ausbildung dafür hat, sofort einzugreifen. Und das sei ja in Polizeikommissariaten nicht möglich, sagt die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, die sich dieses Kommissariat angesehen hat. Und deshalb hat sie gesagt, das ist akut gesundheitsgefährdend, so einen Tisch da zu nutzen, und es soll umgehend eingestellt werden.
Aber Hamburg macht es trotzdem.
Hamburg macht es trotzdem.
Alexa, und sag mal, warum wendet die Hamburger Polizei diese Methode weiter an, obwohl sogar die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter fordert, dass sie damit aufhören?
Ja, also die Begründung dafür ist, dass man das halt machen müsse, weil man als Staat die Schutzpflicht habe für Leib und Leben. Ich finde das nicht besonders überzeugend.
Kam diese Methode auch bei Mohamed F. zum Einsatz?
Nach meiner Recherche nicht, nein. Er war mit Handfesseln und mit Kabelbindern gefesselt auf dieser Pritsche abgelegt worden.
Und kannst du uns sagen, wie oft das da in Hamburg zum Einsatz kommt?
Ich weiß das jetzt aufgrund des Besuchs der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter in diesem einen Polizeikommissariat, in dem Mohamed F. gestorben ist. Und da war das so, dass es von 2024 Januar bis November 2025, als die Stelle vor Ort war, 8-mal passiert ist und in einem Fall sogar 113 Minuten. Also fast 2 Stunden hat jemand in Bauchlage fixiert mit diesen Gurten auf diesem Holztisch gelegen.
Und wenn eigentlich ganz klar gesagt wird, diese Art der Fixierung soll nicht angewandt werden, verstößt das, was Hamburg macht, dann gegen geltendes Recht?
Sie haben ein Landesgesetz und sagen, danach ist es erlaubt. Aber andere Bundesländer haben ja die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung übernommen in ihr Landesrecht sozusagen oder haben eine Anordnung gemacht und das den Länderpolizeien untersagt, so eine Art von Fixierung zu machen. Das müsste Hamburg jetzt auch machen. Und das ist auch die Einschätzung von Professor Feltes, der ja auch in der Antifolterkommission des Europarates ist.
Dieser Tisch gehört in meinen Augen sofort abgeschafft. Er gehört verschrottet. Er ist Jahrzehnte alt. Er würde in keiner Psychiatrie zugelassen werden. Und warum die Polizei das dann machen kann, wo sie über geringere medizinische Kenntnisse verfügt, das erschließt sich mir nicht.
Und er sagt, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf hier in Hamburg für den Hamburger Innensenator, dass er diese Tische aus dem Verkehr zieht. Also er müsste aktiv werden, weil was man wissen muss, ist, dass die Innenbehörde zuständig ist für die Ausstattung der Polizeikommissariate. Und die Innenbehörde rechtfertigt das im Moment auch, dass es diese Tische in den Polizeikommissariaten gibt.
Und das heißt, der Innensenator, der ist ja hier Andi Grote von der SPD, der sagt, das findet er total in Ordnung, diese Methode, und rechtfertigt das.
Ja, ich habe mehrfach ein Interview auch mit Andi Grote angefragt, weil natürlich wollte ich ganz gerne mit ihm über diese Tische sprechen, und das wurde immer abgelehnt.
Das sind ja Situationen, die Polizisten durchaus wiederkehrend begegnen. Sie haben mit Leuten zu tun oder sind mit Leuten konfrontiert, die irgendwie in Ausnahmesituationen sind, teils psychischen Ausnahmesituationen. Und ich finde es ja erstmal nachvollziehbar, dass das herausfordernd ist für Polizisten und Polizistinnen, mit solchen Situationen umzugehen. Wie werden die darauf vorbereitet? Werden die speziell geschult oder irgendwas?
Ja, ich habe mich ja viel mit den Fällen in Hamburg beschäftigt und dann habe ich natürlich die Hamburger Polizei mal angefragt und darum gebeten, dass sie mir mal das Lehrmaterial zeigen, mit dem sie auf die Gefahren eines Erstickungstodes bei Polizeieinsätzen aufmerksam machen. Und sie haben gesagt, es sei auch fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung, dass man halt darüber aufklärt. Aber das Lehrmaterial, das könnten sie mir nicht zur Verfügung stellen, weil das halt einsatztaktische Inhalte enthalte und deshalb könnten sie es mir nicht geben. Und ich kann also nicht genau sagen, wie das aktuelle Lehrmaterial zum Beispiel in Hamburg aussieht.
Und das bedeutet ja, Polizisten und Polizistinnen wissen, dass Fixierung und Bauchlage eine Situation sein kann, die gefährlich werden kann.
Ja, das wurde mir sowohl aus Berlin als auch aus Hamburg und aus anderen Bundesländern bestätigt. Das ist Teil der Aus- und Fortbildung.
Alexa, trotzdem gibt es ja immer wieder Todesfälle, die mit der Fixierung in Bauchlage in Zusammenhang stehen. Müssten die Gefahren in der Polizeiausbildung also nicht noch viel mehr zum Thema gemacht werden?
Ja, also der Experte Professor Feltes sagt, man muss die Polizei einfach für diese Bauchlagenproblematik nochmal sensibilisieren, weil offensichtlich passiert es im Einsatz, auch wenn das in Aus- und Fortbildung thematisiert wird.
Man muss klar sagen, die Polizei in 90 und mehr Prozent aller Fälle agiert ordnungsgemäß. Es gibt keine schweren Verletzungen oder gar Todesfälle, aber es gibt sie. Und darauf hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren, ist immer wieder notwendig.
Du hast von zwei Fällen erzählt, von Medard Mutombo und von Mohamed F. Das sind beides nicht weiße Männer, die in Polizeigewahrsam genommen wurden und jetzt tot sind, wo es Hinweise darauf gibt, dass die Fixierung und Bauchlage eine Rolle gespielt haben könnte. Trifft das eher Menschen mit einer Migrationsgeschichte?
Also ich habe mir das jetzt angesehen, wie viele Todesfälle es gab im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen in Hamburg. Und seit 2021 bis 2025 sind insgesamt 7 Personen gestorben nach freiheitsentziehenden Maßnahmen der Polizei. Und 5 davon, darunter der Mohamed F., hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und in 3 Fällen habe ich auch die Informationen von der Innenbehörde in Hamburg erhalten, dass die Personen auf dem Bauch abgelegt wurden. Und in einem dieser Fälle übten die Beamten auch zusätzlich Druck auf den Oberkörper aus, was ja sehr gefährlich sein kann. Und es gibt aktuell auch eine Studie zur Einstellung der Hamburger Polizei und erste Ergebnisse, die veröffentlicht wurden. Und da heißt es, dass herausgefunden wurde, dass besonders Menschen, die als arabisch oder muslimisch wahrgenommen werden, mit eher negativen Eigenschaften assoziiert werden. Und wenn man natürlich per se eine eher negative Einstellung bestimmten Menschen gegenüber hat, dann kann das natürlich sein, dass man die auch anders behandelt als andere.
Die Studie läuft ja aktuell noch, aber wie bewertet die Hamburger Polizei diese ersten Ergebnisse, die bereits veröffentlicht worden sind?
Also die Hamburger Polizei sagt, die Ergebnisse seien wenig repräsentativ. Und richtig ist auch, dass sich an der ersten Befragung nicht alle Hamburger Polizistinnen beteiligt haben, sondern das waren 18,1%. Und das waren dann gut 2000 Menschen von 11.000 Menschen, die zur Teilnahme aufgefordert waren. Und eine Polizeigewerkschaft hat auch vor Pauschalverurteilung gewarnt. Die Wissenschaftlerinnen haben dann aber betont, dass es in der Studie eben nicht um pauschale Kritik an der Polizei gehe, sondern darum, strukturelle Schwächen offenzulegen.
Du hast vorhin gesagt, dass die Polizei manchmal Personen in Bauchlage fixieren muss, wenn die sich nicht anders unter Kontrolle bringen lassen. Konntest du eigentlich mit Polizistinnen und Polizisten über solche Situationen sprechen und darüber, wie sie damit umgehen?
Ja, ich habe auch die Möglichkeit gehabt, mit einer Beamtin zu sprechen, die genau in Wohnungen auch reingegangen ist, wo zu erwarten war, dass möglicherweise die Personen auch eine Waffe haben. Und es kommt dann manchmal zu so Handgemengen und sie sagt auch, dass die Personen wahnsinnige Kraft entwickeln. Also sie hat mir das sehr plastisch geschildert, in was für eine Form von Gewaltanwendung das münden kann. Und was sie auch sehr eindrücklich erzählt hat, ist, dass wenn man eine Übung macht und sie war zum Beispiel in der Übung die Person, die überwältigt werden sollte von ihren Kolleginnen und die Kolleginnen haben mehrfach sie nach etwas gefragt, also 3-mal Fragen gestellt und sie hat diese Fragen 3-mal beantwortet und hat festgestellt, dass das überhaupt nicht wahrgenommen wird von ihren Kollegen und Kolleginnen. Und dann hat sie sich in dieser hilflosen Situation selber befunden und hat zu mir gesagt, es ist Wahnsinn, dass dieser Tunnel, der manchmal im Einsatz entsteht, dass man nichts mehr wahrnimmt und nichts mehr hört, dass das sogar in der Übungssituation der Fall war. Und das war für mich auch nochmal wichtig, auch diese Perspektive zu hören.
Und wie könnte man solche Einsätze, bei denen die Fixierung in Bauchlage angewendet wird, sicherer machen für diese Menschen?
Diese polizeilichen Maßnahmen und Gewaltanwendungen sind ja erstmal erlaubt. Und das macht was mit Menschen, wenn man die Erlaubnis hat, Gewalt anzuwenden. Und ich glaube, dass es sehr gut wäre, wenn es bestimmte Regelungen gäbe, damit einfach es nicht in so ein Geschehen läuft, wo diese Gewaltanwendung als zulässig erachtet wird von den Menschen, die agieren. Also die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die sich mit diesem lagebedingten Erstickungstod beschäftigen, die sagen, es ist extrem wichtig, dass nicht alle Personen, die eine Person überwältigen, in das Geschehen involviert sind. Weil dann sind die alle unter dem Eindruck von Adrenalin. Man ist ja auch selber aufgewühlt, wenn man versucht, einen Menschen zu überwinden. Sondern es muss einen neutralen externen Beobachter geben, der außerhalb des Geschehens bleibt und der sich die ganze Zeit darauf konzentriert, die ersten Anzeichen der Person, die überwältigt oder fixiert wird, zu registrieren und zu sehen, wann könnte ein lagebedingter Erstickungstod drohen und dann auch auf seine Kolleginnen und Kollegen einzuwirken.
Und wenn wir nochmal an den Anfang zurückdenken, an Medard Mutombo, hatte sein Tod Konsequenzen?
Also es läuft noch ein Strafverfahren und auch ein zivilrechtliches Verfahren. Und was in diesem Fall sehr interessant ist, ist, dass sich auch die strukturelle Verantwortung des Landes Berlins angeguckt wurde. Und zwar hat der Bruder Medard Mutombo erfahren, dass es in Berlin eine Ombudsstelle gibt, des Berliner Senates. Und dahin können sich BürgerInnen wenden, die das Gefühl haben, dass sie von staatlichen Behörden diskriminiert wurden. Und er hat sich an diese Ombudsstelle gewandt und die haben auch die Möglichkeit, Akten einzusehen und haben sich alle staatsanwaltschaftlichen Akten zu diesem Fall geholt. Also die Ombudsstelle des Berliner Senates hat am Ende gesagt, dass dieser Einsatz einfach ein total eskalierter Polizeieinsatz gewesen ist. Der hätte zu einem frühzeitigen Zeitpunkt abgebrochen werden müssen. Und wäre das passiert, dann wäre Medard Mutombo mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch am Leben.
Ist diese Klarheit in der Analyse etwas, was dem Bruder irgendwie hilft, mit dem Tod umzugehen?
Ja, das hat auf jeden Fall ihm sehr, sehr gut getan, hat er mir gesagt. Er hat nämlich gesagt, vorher hatte er das Gefühl, er würde in der Wüste schreien und total ignoriert mit seinem Schmerz und seinem Wunsch nach Aufklärung. Und er sagt, diese Ombudsstelle war die erste Stelle, wo er das Gefühl hatte, er wird gehört, es wird der Sache nachgegangen und es gibt ja auch diese Handlungsempfehlung, weil was ihn antreibt, ist natürlich, dass er nicht möchte, dass das auch anderen Menschen passiert, was seinem Bruder passiert ist.
Er ist ein Mensch, den ich sehr vermisse, weil ich ihn sehr geliebt habe. Und sein Tod war für mich etwas traumatisierend, besonders wie er starb.
Danke, Alexa.
Sehr gerne.
NDR-Journalistin Alexa Höber hat zu gefährlichen Fixierungspraktiken der Polizei recherchiert. Den Link zu ihrem Film für Panorama 3 findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Jonas Helm. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Lorenz Kersten, Christine Frey, Alexander Gerhardt, Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237 von meinen NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. Die beiden sprechen dort alle 14 Tage über spannende Fälle, die in diesem Gerichtssaal 237 verhandelt werden. Als Gerichtsreporterin ist Elke immer mit dabei, wenn dort über ein Verbrechen verhandelt wird. Es geht um Tötungen im Cannabis-Wahn, illegale Autorennen, Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Im Gespräch mit Anna schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in ARD Sounds. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Den Link packen wir euch in die Shownotes.